Vielleicht können wir jetzt doch mal den Bibeltext noch einblenden. Ich hatte mit dem Willi besprochen, ich würde es gerne zu Anfang meiner Predigt vorlesen. Johannes Kapitel 4, darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Jawohl, glaube wieder den Augenschein von Vers 46 bis 54. Vielen Dank, Willi, wie du uns da so mit hineingenommen hast in deiner ganz anderen Art und Weise. Jesu Reise durch Galiläa führt ihn auch wieder in die Stadt Kana, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapernaum, das war vielleicht so 35 bis 40 Kilometer entfernt von Kana, lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als er hörte, dass Jesus aus Judäa gekommen war und durch Galiläa reiste, brach er nach Kana auf. Er suchte Jesus und bat ihn, mit ihm nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Jesus sagte, daher kommt also das Wort, Johannes 4, 48, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht an mich. Doch der Beamte sagte zu ihm, Herr, bitte komm zu mir herab nach Kapernaum, ehe mein kleiner Junge stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh zurück nach Hause, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs kamen ihm einige seiner Knechte mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Und er fragte sie, seit wann genau es dem Jungen wieder besser gehe. Und sie erwiderten, gestern Mittag um 1 Uhr verschwand das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es genau der Zeitpunkt gewesen war, an dem Jesus ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und der Beamte, sein ganzes Haus, glaubten an ihn. Christoph, der Techniker, lass es ruhig so dran stehen, dann wirkt es noch mehr. Schön, dass du ihn unter deine Fittiche genommen hast. Christian, ich meine natürlich Christoph. Schön. Und Christian hat den Christoph unter die Fittiche genommen, weil er in ihn glaubt. So, das ist das Thema. Es geht also heute um den Glauben. Ich denke, das haben wir alle schon erlebt, dass Leute gesagt haben, tja, wenn Gott sich mal zeigen würde, dann. Und wenn jetzt da ein Wunder passieren würde, dann. Und selbst aus unserem eigenen Leben kennen wir das, dass wir manchmal Ausschau halten nach Zeichen und Wundern, nach Stärkung in unserem Glauben, Vergewisserung und Hilfe. Aber Hand aufs Herz, oft genug bleibt dieses Wunder und dieses Zeichen aus. Oft genug sind wir auch ratlos, haben keine Erklärung, warum das jetzt passierte oder gerade das. Die Situation bleibt verfahren, obwohl wir doch glauben. Die Krankheit wird nicht besser, sondern gar schlechter und der, für den wir beten, stirbt. Die Probleme in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde bleiben. Ihr merkt schon, wir glauben, aber es bleiben viele Fragen und wir haben keine Antwort. Offensichtlich hat Gott viele Gebete nicht erhört oder zumindest nicht so gehandelt, wie ich mir das vorgestellt habe, gewünscht habe und einen gewissen Anspruch da hineingepackt habe. Komm doch schnell, sonst stirbt mein Kind, sagt der königliche Beamte. Herr, greif bitte ein, du hast doch die Macht. Ich bin mir sicher, so oder so ähnlich haben auch wir schon gebetet. Und doch kam es hier und da ganz anders. Und jetzt haben wir falsch gebetet? Falsch geglaubt? Geht das überhaupt? Was ich sagen will ist, wir glauben und es muss nicht so kommen, immer wie wir uns das genau vorgestellt haben. Es bleiben einfach Fragen. Mich hat das schon berührt und bedrängt. Wir haben geglaubt, dass meine Mutter vielleicht doch nochmal heil wird. Sie hatte Gehirntumor. Und wir haben nach Jakobus 5 gehandelt. Wir haben die Ältesten gerufen, wir haben unsere Sünden bekannt, wir haben sie mit Öl gesalbt, wir haben über sie gebetet und sie ist gestorben. einige Monate danach. Nein, unsere frommen Rechnungen gehen nicht immer so auf, wie wir das gern hätten. Unser Glaube ist angefochten und es bleiben immer wieder auch Fragen offen. Schauen wir uns den Glauben dieses Mannes hier oder seine Glaubensgeschichte oder auch seine Glaubensentwicklung noch näher an. Ich mache 3 Beobachtungen. Erstens, sein Glaube entsteht in der Not. Sein Glaube bewährt sich und reift quasi in dieser persönlichen Begegnung mit Jesus. Und das Dritte, sein Glaube macht anderen Mut, auch zu glauben. Das Erste, sein Glaube entsteht in der Not. Der Mann ist ganz klar am Ende. Ich denke, der hat wahrscheinlich viel Energie gehabt, Aktivität, viel angepackt. Als königlicher Beamter musste schon was leisten und plötzlich weiß er sich keinen Rat mehr. Auswegslose Situation, am Ende, absolute Ohnmacht. Und dann, ja, dann hört er von Jesus. Keine Ahnung, was er da gehört hat. Hat er gehört, dass er Kranke heilen kann, dass er eine besondere Kraft hat? Oder vielleicht hat er auch von dem Wunder aus Kana nur gehört? Wir wissen nicht so viel von dem Mann. Ich vermute mal, dass er gar nicht so viel von Jesus gewusst hat. Aber er macht sich auf den Weg. Er kommt einfach so. Er hat einen Funken Hoffnung, dass Jesus ihm vielleicht helfen kann. Und ich finde das gut so. Ich denke, es ist wichtig, dass wir hier festhalten, es ist völlig egal, weshalb wir zu Jesus kommen. Wir brauchen nicht viel Vorwissen. Hauptsache, wir kommen. Hauptsache, wir suchen ihn. Hauptsache, wir sprechen vor ihm aus, was uns bedrückt, quält, was uns Angst macht. Hauptsache, wir sagen ihm unsere Not. Ich denke, so fängt Glauben an. Hauptsache, wir lassen zu, dass wir am Ende sind, nicht weiter wissen, ratlos. Egal also aus welchen Gründen, Hauptsache wir kommen. Hauptsache, manchmal weiß ich gar nicht, was ich beten soll. Ich halte ihm meine leeren Hände hin und bleib nicht mit mir alleine. Denn das ist das Schlimmste, wenn ich mich nur zurückziehe und enttäuscht bin. Das Zweite, sein Glaube bewährt sich. Der verzweifelte Mann steht da also vor Jesus. Er trägt ihm voller Hoffnung sein Anliegen vor. Und jetzt, das Erste, was er von Jesus hört, ist ein wahnsinniger Rüffel. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Boah, das ist ein Hammer. Ja, Moment, so kennen wir Jesus doch gar nicht, oder? Was ist denn jetzt los? Ist Jesus so wenig einfühlsam? Warum stoßt er den Mann so vor den Kopf? Vielleicht fühlen wir uns manchmal auch so. Wir haben geglaubt, gehofft, das wird jetzt was. Und dann passiert nicht das, was wir geglaubt und gehofft haben, so ein Rüffel. Was wollte der Mann hier, oder anders, was wollte Jesus ihm eigentlich sagen? Ich glaube, dass Jesus ihm deutlich machen wollte, du hör mal, ich bin kein Wunderheiler, ich bin auch kein Zauberdoktor. Falls du nur kommen solltest, damit ich hier etwas verändere, eine Not verändere, aber du lebst weiter so, dann bist du bei mir eigentlich an der falschen Adresse. Ich vermute, das war der Hintergrund dieser schroffen Abweisung. Und jetzt wundere ich mich, weil eigentlich wäre ich jetzt verletzt. Eigentlich würde ich jetzt nach Hause gehen und sagen, der kann auch nichts. Der ist auch nicht besser als die anderen. Der will gar nicht helfen. Ich bin wahrscheinlich gar nicht gut genug. Also ich wäre in mir verletzt, verkrümmt. Und ich finde es sonderbar, und es erstaunt mich. Und ich finde es sogar ein Geheimnis. Ich kann es euch noch nicht mal genau erklären. Ich finde es erstaunlich, dass dieser Mann bleibt. Er lässt sich von Jesus nicht abweisen. Und da, finde ich, beginnt das Geheimnis des Glaubens. Da passiert etwas in ihm und auch zwischen ihm und Jesus, wo ich merke, die Geschichte zwischen Jesus und jedem Menschen ist eine besondere, persönliche Geschichte. Einmalig. Mich berührt das, der Mann bleibt dran. Der Mann geht nicht nach Hause, einfach so. Nein, es heißt im Text, der Beamte sagte zu Jesus, Herr. Das finde ich jetzt interessant, Herr. Das ist das erste Wort, was er nach dem Rüffel sagt. Herr, das heißt, du darfst so mit mir umgehen, weil du Herr bist. Du musst meine Erwartungen nicht erfüllen, okay? Herr. Und trotzdem, er spricht das Gleiche nochmal aus. Komm mit mir, komm, und zwar bevor mein kleiner Junge stirbt. Ich glaube, Gott lässt uns manchmal in solche Situationen kommen, wo wir wirklich auswegslos sind und wo wir uns entscheiden müssen. Und dieser Mann entscheidet sich, Jesus, ohne ein Wort von dir, ohne einen Segen, das glaube ich dir jetzt nicht, dass das dein letztes Wort war. Geh ich nicht. Jesus provoziert diesen Mann irgendwie zum Glauben, sodass dieser Mann letztlich sagt, Herr, an wen soll ich mich denn klammern? Ich habe nur dich. Eigentlich geht uns das gegen den Strich. Eigentlich möchten wir ja was vorweisen, möchten irgendwie die Krise selber meistern, uns selber helfen. Eigentlich sind wir stolz, bin ich stolz. Aber wie gesagt, er überwindet hier seinen Stolz. Er wurschtelt nicht weiter, sondern er hält einfach an Jesus fest. Wie gesagt, das finde ich geheimnisvoll. Dass ich jetzt nicht in meinem Frust stehen bleibe, sondern glaube, dass er wieder den Augenschein doch noch irgendwie helfen kann. Nein, das ist nicht leicht, den eigenen Stolz, die eigenen Vorstellungen, die eigenen Erwartungen loszulassen. Man ist doch wer, man hat doch einen Namen und wir als LKG haben doch auch einen Namen. Der Mann in der Geschichte hat den Mut, mit leeren Händen stehen zu bleiben vor Jesus. Er lässt nicht locker. Darin ist er mir Vorbild. Keine Ahnung, wie viel er von Jesus wusste. Aber ich will Jesus auch nicht locker lassen. Auch nicht, wenn Jesus ja eben nicht so reagiert, wie ich das jetzt gern gehabt hätte. Er lässt nicht locker. Er bleibt dran. Und dann kriegt er doch eine Antwort. Keine Ahnung, warum. Aber irgendwas wird er in Jesus bewegt haben. Und Jesus hat was in ihm bewegt. Und das Geheimnis von dem Ganzen heißt Glauben. Geh. Geh zurück nach Hause. Dein Sohn lebt. Ein Satz, 7 Worte. Geh zurück nach Hause, dein Sohn lebt. Ich möchte euch mal fragen, was ist denn das jetzt eigentlich? Ist das eine Zumutung oder ist das eine Verheißung? Merkt ihr was? Der Mann muss sich jetzt entscheiden, denn das, was er sich vorgestellt hat, ist nicht passiert. Der Mann mutet, dieser andere, Jesus mutet ihm also tatsächlich etwas zu. Und darin steckt eine Verheißung. Also wenn Gott das nicht so macht, wie du dir das vorgestellt hast, was dich gerade so berührt, bewegt, dann mutet dir Jesus jetzt was zu. Darf er das? Und wie wäre es, wenn du ihm jetzt trotzdem glaubst, dass er noch was macht? Denn du hast ihm doch seine Not gebracht, deine Not gebracht. Das ist die Herausforderung. Der sieht nichts. Der kann jetzt nur glauben. Vorgestern war es mir so, dass Jesus mir eine Verheißung gegeben hat. Erzähle ich jetzt nicht näher, weil es sehr persönlich ist. Aber ich habe gesagt, so Herr, und das glaube ich dir jetzt in meiner Situation. Ich habe mich nicht getraut, von meiner Wüste zu erzählen, weil ich noch mittendrin stecke. Aber ich habe gesagt, Herr, und ich halte mich jetzt wie so ein Strohhalm an dein Wort. Ich glaube dir. Und dieser Mann hat noch einen weiten Weg jetzt zurück. Einen weiten Weg zurück. Was meint ihr wohl? Wie waren diese 7 bis 8 Stunden, 30 bis 40 Kilometer? War da nur alles klar, jetzt ist er gesund? Ich glaube, ging es ihm wirklich gut? Ich kann mir vorstellen, er war ganz Mensch. Der hat schon geglaubt, aber vielleicht auch mit Zweifeln. Er geht durch die Nacht, er geht durch die Nacht mit einem Wort von Jesus. Dein Sohn lebt. Letztlich irgendwie hat er das festgehalten. Er geht mit einer Verheißung und letztlich geht er mit Jesus. Der Mann erlebt Außergewöhnliches. Endlich am, weiß nicht wann, morgen auch immer, kam da seine Diener entgegen und ich vermute, die haben schon geschrien, dein Sohn lebt. Ich glaube, dass dieser Mann eine ganz wichtige Glaubenslektion gelernt hat und die heißt, Jesus hat ihm deutlich gemacht, ich mach das schon, aber auf meine Weise. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Lektion ist. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Jesus nicht vorschreiben, wie er es zu machen hat. Ich wünsche mir das so und ich nehme das jedenfalls für mich mit. Ich glaube, Jesus, dass er das schon macht, was mich berührt, dass er mich wirklich hört, aber eben auf seine Weise. Das Dritte, der Mann glaubt, er lebt, es stimmt, sein Sohn lebt und jetzt sprudelt es aus ihm raus. Es heißt hier in Vers 53, der Beamte und sein ganzes Haus glaubten an Jesus. Das heißt, sein Glaube macht jetzt den anderen Mut, auch zu glauben. Der hat jetzt erzählt, der musste jetzt erzählen. Sag mal, was ist denn da passiert zwischen dir und Jesus? Und dann hat er erzählt. Der hat nur einen Satz gesagt. Erst hat er mich so angekarrt und ich habe nicht locker gelassen und ich weiß auch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Glaube dieses Mannes war echt. Er war persönlich betroffen, fasziniert. Jesus hat in ihm Glauben gewirkt und irgendwie spüren die Leute, da ist was passiert. Da hat sich was in dem Mann verändert. Ich wünsche mir so einen Glauben, wie dieser Mann ihn hatte. Jesus macht das schon, auf seine Weise. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber auf seine Weise. Bonhoeffer hat das mal so schön gesagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber seine Verheißung. Nein, wir werden eben nicht von einem Glaubenshoch zum nächsten schweben, dazwischen gibt es auch Täler. Manchmal werden wir nicht immer Gottes Stimme hören. Gott kann auch schweigen. Und ich habe es vor allem nicht in der Hand, dass er redet. Es gibt keine Garantie für übernatürliches Wirken Gottes. Und doch gibt es übernatürliches Handeln Gottes. Schon David hat gebetet, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück und das Geheimnis, du bist bei mir. Das ist das Geheimnis. Ich möchte zum Schluss von einem befreundeten Pastor erzählen, mit dem ich 20 Jahre in Oberhausen gelebt habe, zum Teil ihn auch erlebt habe, Pastor Herbert Grossert. Er hat Folgendes neulich geschrieben und das möchte ich euch weitergeben. Ich habe beides erlebt, eine große Enttäuschung und zugleich die Erfahrung, Jesus ist da und geht mit. Wie passt das zusammen? Große Enttäuschung und die Erfahrung, Jesus geht mit? Herbert Grossert erzählt, ich möchte euch von Lea Perret erzählen. Mit 14 bekam sie einen aggressiven Krebs. 10 Jahre zuvor war ihre Mutter bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Was für Leid. Danach kriegte der Vater Zungenkrebs. Eine unglaubliche Geschichte. Herbert schreibt, viele haben für Lea gebetet. Eine Zeit lang schien es, als würde der Krebs besiegt werden. Und dann kam er heftig zurück. So heftig, dass die Ärzte sagten, wir werden das nicht in den Griff kriegen. Es geht zu Ende. Da war sie 15. Es war Sommer. Wir hatten Gemeindefest. Morgens mit einem Familiengottesdienst. Es gab ein Theaterstück. Da ging es um Heilung eines Kranken. Einer spielte Jesus und der heilte den Kranken auf der Bühne. Als ich, schreibt Herbert Grossert, die Szene sah, kamen mir die Tränen. Und ich betete und flehte Jesus an, du bist doch auferstanden. Du hast doch dieselbe Kraft wie damals. Das, was damals geschehen ist, kann heute geschehen. Streck doch deine Hand aus. Heil den Krebs von der Lea. Es ist dir doch ein kleines. Jesus, erbarm dich. Und mir kamen die Tränen, sagt er. Und er hat es nicht getan. In der Nacht darauf ist sie gestorben. Dirk, ihr Vater, hat mich per Telefon benachrichtigt und ich bin zu ihm gefahren. Unterwegs war ich aufgebracht, wütend, enttäuscht, voller Fragen und Anklagen. Wieder mal. Wir hatten in der Gemeinde ja schon vorher einige Schlimme erlebt und das hatte ich miterlebt. Wie zum Beispiel der William starb. William war 22, ein Strahlemann, einer der unglaublich kreativ war in der Moderation und Das war ganz plötzlich. Er wollte eigentlich verreisen, reißt seinen Koffer hoch, fällt um, sein Herz war zerrissen. Irgendwas war da los, sie wissen gar nicht, was los war. Ganz, ganz furchtbar, ich glaube, er war erkältet. Also, all das feierte im Herbert Auferstehung. Alles stand mir wieder vor Augen. Ich hatte und ich habe meine Enttäuschung und meinen Frust in meinem Auto laut hinausgeschrien. Und dann kam ich dort an. Natürlich, alle tief traurig, mit verweinten Augen. Sie lagen noch in ihrem Bett. Sie, die Lea. Sie lag friedlich da. Entspannte Gesichtszüge. Wir haben lange geschwiegen. Und dann fragte ich, kann ich einen Psalm lesen? Das habe ich gemacht. Dann kam der Vater, er ist Kantor, auf den Vorschlag, wir könnten auch singen. Und wir sangen mit leiser, fester Stimme Glaubenslieder, Choräle. Und wir fingen an, von Lea zu erzählen, haben uns Fotos angeschaut aus der letzten Zeit. Es war eine besondere Atmosphäre, kaum zu beschreiben. Für mich, sagt Herbert, war es ein heiliger, besonderer Augenblick. Im Nachhinein habe ich ihn so beschrieben. Und jetzt könnten Sie ruhig sagen, der spinnt, denn ich kann es ja nicht beweisen. Mir war, schreibt er, als ob der auferstandene Jesus im Raum gewesen wäre, unsichtbar, aber spürbar, nahe. Als ob er seine segnende Hände auf uns alle gelegt hätte, als ob er gesagt hätte, fürchtet euch nicht, Lea lebt bei mir in der Ewigkeit. Nein, schließt Herbert Grossart, wir haben kein spektakuläres, übernatürliches Wunder erlebt. Das hatten wir uns so gewünscht. Und doch haben wir ein Wunder erlebt. Wir haben das Wirken des Heiligen Geistes erlebt. Wir haben die Gegenwart Jesu erlebt. Voller Anklage bin ich hingefahren und tief berührt von Jesus, gesegnet bin ich weggefahren. Unsere Gebete wurden nicht erhört, das stimmt. Und das Abschiednehmen tat weh. Und dennoch, tief in mir drin, war eine große Dankbarkeit. So habe ich den Herbert Grossart erlebt. Erstens, sein Glaube und unser Glaube muss durch große Nöte. Zweitens, sein Glaube musste sich bewähren und unser auch. Und er bewährt sich immer in der Begegnung mit Jesus, auch durch manchen Rüffel, durch manche veränderte Vorstellung. Und das Dritte, das habe ich vor allem vom Herbert gelernt. Der Glaube vom Herbert hat mir Mut gemacht, mich noch fester an Jesus zu halten, an Jesus zu erlauben, das zu tun, was er möchte, auch wenn ich es gerade nicht verstehe, wieder den Augenblick und Augenschein. Amen.